SR Info. Bilanz am Abend.
Syrien nach Assad. Heute Abend schauen wir schwerpunktmäßig auf das Schicksal der geflohenen Syrer in der Türkei und auch in Deutschland. Außerdem berichten wir über den Besuch von Friedrich Merz in Kiew und über die Folgen der Moselsperrung auch hier im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Wenn Diktatoren stürzen, dann kommen sie bekanntlich nicht immer mit dem Leben davon. Anders als etwa Saddam Hussein ist das Bashar al-Assad gelungen. Wie der Kreml mitteilte, hat Russland dem ehemaligen Präsidenten politisches Asyl gewährt. Der russische Präsident Putin habe persönlich diese Entscheidung getroffen, sagte Kremlsprecher Peskow. Die Macht übernommen haben in Syrien nun Milizen. Die wichtigste, die HTS, islamistisch und von Vereinten Nationen und EU als Terrororganisation gelistet. Derzeit bemüht sich die HTS-Spitze aber offenbar ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Sie hat angekündigt, persönliche Freiheiten zu garantieren und beispielsweise keine Kleidungsvorschriften für Frauen zu erlassen. Die Achtung der Rechte des Einzelnen sei die Grundlage für den Aufbau einer zivilisierten Nation, hieß es. Man wird sie dann an ihren Taten messen. Den Tag in Syrien fasst Nina Amin zusammen.
Angespannte Stimmung in Damaskus. Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad weicht der Jubel der Sorge, wie es weitergeht. Ladenbesitzer fürchten weitere Plünderungen. Viele Geschäfte blieben nach Angaben von Anwohnern am Montag zu, genauso wie öffentliche Einrichtungen. Augenzeugen berichten von Gruppen auf den Straßen, die wie Banden aussehen. Die Aufständischen bemühen sich offenbar, in Damaskus wieder Ordnung und Ruhe einkehren zu lassen. Man sei fast damit fertig, die Kontrolle in der Hauptstadt zu übernehmen und öffentliches Eigentum zu schützen, hieß es von der islamistischen HTS-Miliz. Auch die Suche nach politischen Gefangenen läuft weiter. Mitglieder des syrischen Zivilschutzes, bekannt auch als Weißhelme, suchten im berüchtigten Militärgefängnis Sadnaya nahe Damaskus mit Hunden nach Geheimzellen im Keller. Raed el-Saleh, Leiter der Weißhelme, sagte im arabischen Fernsehen: Mehr als 300.000 Personen sind verschwunden oder verhaftet. Viele dieser Menschen sind bis jetzt nicht befreit. Deshalb werden wir die Suche nach ihnen auch in anderen Gefängnissen in Damaskus und in anderen Provinzen fortsetzen. Amnesty International hatte vor einigen Jahren berichtet, dass seit Beginn des Bürgerkrieges tausende Menschen bei Massenhinrichtungen im Militärgefängnis Sadnaya getötet wurden, ohne Gerichtsprozess.
Millionen Menschen sind während der Terrorherrschaft Assads und während des syrischen Bürgerkriegs geflohen. Rund 3 Millionen ins Nachbarland Türkei. Für Präsident Erdogan waren sie ein Faustpfand bei Verhandlungen mit der Europäischen Union, innenpolitisch aber eher eine Last. Sicherlich ein Grund, warum er die nun siegreichen Milizen in Syrien unterstützt. Das Leben und Überleben ist den geflüchteten Syrern in der Türkei nicht immer leicht gemacht worden, aber die Rückkehr in das jetzt frisch befreite Syrien offenbar auch nicht, wie Tina Fuchs berichtet.
Ihre Heimat ist nur einen Steinwurf entfernt, aber trotzdem kommen sie nicht ohne weiteres über die Grenze. In Kilis an der türkisch-syrischen Grenze sitzen etwa 250 Menschen zwischen Koffern und Säcken, junge Männer zumeist, aber auch Familien mit kleinen Kindern. Der Syrer Yusuf Muhammad ist einer von ihnen. Ich will nach Hause gehen und deswegen stehe ich hier. Der Krieg ist ja vorbei. In der Türkei gibt es nichts mehr für mich. Es reicht jetzt. Der Grenzübertritt ist riskant. Nicht nur, weil völlig ungewiss ist, was ihn auf der anderen Seite erwartet, seiner kriegsgebeutelten Heimat Syrien. Er wird dann, zumindest vorerst, auch nicht zurück in die Türkei können. Denn beim Grenzübertritt muss er seine Karte, die vorübergehende türkische Aufenthaltserlaubnis, abgeben. Immerhin, für ein Land mit funktionierender Infrastruktur, die Karte gewährt Zugang zum Gesundheitswesen und Geld für kleinere Einkäufe. Aber Yusuf Muhammad kümmert das nicht. Ich gehe zurück zu meiner Familie, nach Aleppo. Dort will ich von null anfangen, hoffentlich, für meine Heimat. Von null anfangen und sein Land aufbauen, jetzt, wo Assad weg und der Krieg vorbei ist. Es gebe Arbeit, Strom, Internet, sagt er, und er bekäme dann ja auch irgendwann einen syrischen Pass und könne wieder reisen. Ahmad wartet mit seinem Vater. Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft. Einmal drüben werden wir uns mit der Situation abfinden. Wenn nötig, kommen wir halt zurück. Im Moment wird nur der türkische Grenzübergang kontrolliert. Auf syrischer Seite ist niemand. Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist gerade von der Syrien-Konferenz in Katar zurückgekehrt. Er fordert die künftigen Verantwortlichen in Syrien auf, alle Minderheiten zu tolerieren. Die Türkei werde das ihre tun, um die Stabilität Syriens zu gewährleisten. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um die sichere und freiwillige Rückkehr der Syrer und den Wiederaufbau des Landes zu gewährleisten. Ein Syrer, der seit mehr als 10 Jahren im türkisch-syrischen Grenzgebiet lebt, sagte dem ARD-Studio Istanbul, er rechne damit, dass die Syrerinnen und Syrer aus der Türkei die ersten sein würden, die zurückkehrten. Zunächst wenige, später vielleicht 2 der 3 Millionen. Dann jene aus dem Libanon und an dritter Stelle jene aus Europa. Diejenigen aber, die im Exil blieben, seien wichtig als Brücke für den Wiederaufbau.
Tina Fuchs hat aus der Türkei berichtet. Ja, die Syrer in Europa. Nicht ganz 1 Million von ihnen lebt in Deutschland. Und kaum ist in deren Heimatland ein Umbruch im Gange, hat hier eine Debatte um Rückführungen eingesetzt. Und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat reagiert und will vorerst keine Asylentscheidungen mehr fällen. Anträge von Syrern wurden zurückgestellt.
Konkret geht es um mehr als 47.000 Asylanträge von Syrern. Davon rund 46.000 Erstanträge. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nennt es angesichts der unklaren Lage richtig, dass das Bundesamt einen Entscheidungsstopp für Asylverfahren verhängt hat, bis die Lage klarer ist. Die SPD-Politikerin sagt, dann werde das BAMF seine Entscheidungspraxis an die neue Lage anpassen. Ohnehin sind die Asylentscheidungen des Bundesamtes Einzelfallentscheidungen, erläutert Sonja Kock, eine Sprecherin der Ministerin.
Das BAMF schaut sich sehr genau an, wie der Einzelfall gelagert ist. Dazu gehört auch eine Bewertung der Lage vor Ort, der im Herkunftsland, wo die Person herkommt.
Bei der Union begrüßt man das Aussetzen der Asylentscheidungen. Etwa Johannes Steininger, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz.
Aus meiner Sicht ist es die richtige Entscheidung. Nach dem Sturz des barbarischen Assad-Regimes ist ja die politische Lage in Syrien eine völlig andere.
Der Vizechef der Unionsfraktion Jens Spahn ist sogar dafür, dass Deutschland aktiv für die Rückkehr nach Syrien werben sollte. Bei RTL-NTV sagt er:
Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1.000 Euro. Wer will, wer ausreisen will, vielleicht auch viele der jungen Männer.
Von der AfD und der Wagenknecht-Partei BSW kommen sogar direkte Aufforderungen zur Rückkehr. Bundesinnenministerin Faeser widerspricht, es sei unseriös, in einer so instabilen, unübersichtlichen Lage über Rückkehrmöglichkeiten zu spekulieren. Ähnlich äußert sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die Grünen-Politikerin empört sich.
Jeder, der jetzt versucht, diese Situation in Syrien, dessen Zukunft vollkommen unklar ist, für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen, der hat den absoluten Bezug zur Realität im Nahen Osten verloren.
Auch Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen warnen. Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über eine Rückkehr nach Syrien zu sprechen. Minderheiten wie Drusen und Christen könnten dort noch immer verfolgt werden. Außerdem könnte es zu Racheaktionen oder zur Errichtung eines islamistischen Staates kommen. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will man unterdessen auch nicht ausschließen, dass die aktuellen Ereignisse in der Region zu einer neuen Flüchtlingswelle führen.
Dietrich Karl Meurer hat berichtet über die sofort angelaufene Debatte über den Umgang mit nach Deutschland geflohenen Syrerinnen und Syrern. Eine Debatte, die unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte heute so gar nicht verstehen kann. Hier ist ein Kommentar.
Warum differenziert, wenn es auch einfach geht? Warum menschlich, wenn der Reflex, die niedersten Instinkte zu bedienen, so übermächtig ist? In Syrien ist der schlechte Assad Geschichte. Und hier reden wir über Rückführungen, Abschiebungen und darüber, wie wir die Syrer bei uns jetzt möglichst schnell loswerden. Warum eigentlich ist es hierzulande so schwer, sich über den Fall Assads zu freuen? Vielleicht auch mit den vielen 100.000 Syrerinnen und Syrern einfach mal zu feiern. Ich habe einst 5 Jahre in New York über einen UN-Sicherheitsrat berichtet, der ohnmächtig zuschauen musste, wie wie dieser Assad Fassbomben auf sein Volk warf, Giftgas, Chlorgas einsetzte, sein Volk verrecken ließ, der Aleppo wie im Mittelalter belagerte, die Menschen aushungerte, folterte. 6 Millionen Flüchtlinge waren das Ergebnis. Hunderttausende Tote. Damals war Syrien für viele Deutsche erst ein Thema, als die ersten Flüchtlinge hier auftauchten. Dann ist der Schlächter von Damaskus plötzlich Geschichte und wir denken zuerst darüber nach, jetzt Flüchtlinge rauswerfen zu können? Alice Weidel, der AfD-Kanzlerkandidatin, fällt lediglich ein, dass wer in Deutschland das freie Syrien feiere, ja keinen Fluchtgrund mehr habe und umgehend zurück nach Syrien soll. Raus jetzt, soll das wohl heißen. Andrea Lindholz von der Christlich-Sozialen Union kommt zuallererst in den Sinn, dass wir in den letzten Jahren unsere humanitären Verpflichtungen übererfüllt hätten. Keine neuen Flüchtlinge aus Syrien. Und Jens Spahn von der Christlich-Demokratischen Union, jener Großmeister des populistischen Spürsinns, will für alle, die nach Syrien zurück wollen, Flugzeuge chartern und ihnen ein Startgeld von 1.000 Euro in die Hand drücken. Willkommen im Deutschland des Jahres 2024. Wer heute in die sozialen Medien schaut, dem muss übel werden vor so viel Hass und Boshaftigkeit. Gute Heimreise wünschen da hämisch tapfere Deutsche den bei uns lebenden syrischen Menschen. Niemand behauptet, dass nicht irgendwann möglicherweise der Asylgrund entfällt, wenn Syrien ein freies, ein demokratisches, ein sicheres Land werden sollte. Niemand aber weiß zur Stunde, ob auf den schlechter Assad nicht andere Tyrannen und Extremisten folgen. Es gibt Hoffnung, aber keine Gewissheit. Statt reflexhaft über Asylbescheide sollten wir erst einmal über Wiederaufbau, Unterstützung und kluge Diplomatie im arabischen Raum reden. Darüber, wie die Vereinten Nationen helfen könnten, wie die Türkei, Katar und andere Nachbarn dafür sorgen, dass aus Syrien nicht ein zweites Libyen wird. Darüber, wie die iranischen Mullahs und Putin nach dem Fall ihres erbärmlichen Schützlings Assad weiter isoliert werden können. Assad ist Geschichte. Das ist gerade die Geschichte. Die geschmacklose Migrationsdebatte hierzulande auf dem Rücken von Syrern ist es sicher nicht.
Die Meinung von Georg Schwarte. Angst vor einer Ausweitung des Krieges, Forderungen nach mehr oder weniger Waffenlieferungen, Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Ukraine-Politik wird in diesem Bundestagswahlkampf sicherlich eine Rolle spielen. Der Bundeskanzler versucht sich als Mann mit Mitte und Maß zu profilieren. Scholz' Konkurrent Merz eher als einer, der per Waffenlieferung mehr tun würde für das angegriffene Land. Vergangene Woche hat es aus der Union deutliche Kritik am Besuch des Bundeskanzlers in Kiew gegeben. Heute ist nun der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Merz in Kiew eingetroffen.
Er wolle sich über die aktuelle Lage informieren, sagt der Unionsfraktionschef, als er am Morgen aus dem Nachtzug steigt. Vor einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsident Selenskyj unterstreicht Merz erneut seine Haltung in der seit Monaten andauernden Debatte um den Marschflugkörper Taurus.
Unsere Position ist klar, auch die meiner Bundestagsfraktion. Wir wollen Ihre Armee in die Lage versetzen, Militärbasen in Russland zu erreichen. Nicht die Zivilbevölkerung, nicht die Infrastruktur, aber die militärischen Ziele zu erreichen, von denen aus ihr Land bekämpft wird. Und ich habe das im Deutschen Bundestag vor einigen Wochen gesagt, mit dieser Reichweitenbegrenzung zwingen wir ihr Land mit einem Hand auf dem Rücken zu kämpfen.
Aussagen, die bei vielen Beobachtern positiv aufgenommen werden. Doch ob Merz seinen Forderungen auch Taten folgen lassen könne, hänge vor allem von der Zusammensetzung der nächsten Koalition ab, sagt Vitali Portnikow. Der ukrainische Journalist stellt fest, die Ukraine werde erneut zum Spielball innerpolitischer Auseinandersetzungen in den westlichen Partnerländern und kritisiert deutlich den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Woche. Die Position von Herrn Merz ist mir natürlich näher als die von Herrn Scholz. Das will ich nicht abstreiten. Ich denke, dass Scholz' Besuch gar nicht so ineffektiv hätte sein müssen, denn er ist nicht nur ein Parteivorsitzender, sondern der Kanzler. Und der Kanzler sollte mit einem klaren Aktionsplan kommen, anstatt Hilfen zu verkünden, die im Grunde nichts verändern. Zurückhaltender zeigt sich da der ukrainische Präsident am Vormittag. Er danke Deutschland für die große Unterstützung, militärisch wie humanitär, sagt Selenskyj. Und betont, er glaube, dass Deutschland seine Hilfe auch in Zukunft nicht einstellen werde. Anders die Situation mit den Vereinigten Staaten. Erst am Wochenende hatte der designierte US-Präsident Trump verkündet, die Ukraine müsse sich auf weniger Hilfe aus dem Ausland einstellen und der Krieg müsse endlich beendet werden. Zumindest in diesem Punkt sei man sich einig, sagt auch Volodymyr Zelensky. Wir wollen mehr als jeder andere auf der Welt ein Ende des Krieges. Und natürlich wird ein diplomatisches Ende mehr Leben retten. Und das wollen wir. Aber ich habe sowohl Präsident Macron als auch Präsident Trump gegenüber betont, dass sie sehen werden, dass Putin diesen Krieg nicht beenden will. Im Gegenteil. Der russische Machthaber könnte sich nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien nun voll auf die Ukraine konzentrieren, argumentiert der Journalist Portnikow. Nahost-Experte Serhiy Danilov ist da vorsichtiger. Man dürfe die militärischen Auswirkungen nicht überbewerten, argumentiert Danilov. Einerseits werden vermutlich die in Syrien stationierten Flugzeuge an die Front in der Ukraine verlegt. Das fördert sicherlich nicht unseren Optimismus. Aber ihre Bedeutung wird nicht zu groß sein. Grundsätzlich wird die internationale Position Russlands in dieser Region aber erheblich geschwächt. Und das wiederum bewerten viele positiv. Die schnelle Machtübernahme der syrischen Rebellen ist auch in der Ukraine mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden und gibt manchen Menschen Hoffnung. So zeige der Sturz des syrischen Diktators, dass auch stabil wirkende Diktaturen innerhalb kürzester Zeit fallen könnten, argumentieren viele und blicken dabei in Richtung Wladimir Putin.
Friedrich Merz in Kiew. Andrea Bier hat berichtet, hier in der SR-Infobilanz am Abend. Da schauen wir gleich noch auf die Sperrung der Mosel für den Schiffsverkehr und auf den Arbeitsplatzabbau bei DB Cargo, auch im Saarland. Jetzt gibt's aber erstmal die Meldungen mit Stefanie Balle.
Bundeskanzler Scholz will sich auch auf EU-Ebene für eine Stärkung der kriselnden Stahlindustrie einsetzen. Das hat Regierungssprecher Hebestreit nach einem Treffen von Scholz mit Branchenvertretern, Betriebsräten und Gewerkschaften angekündigt. Demnach hat sich Scholz für einen zeitnahen europäischen Stahlgipfel ausgesprochen. Gegenüber der EU-Kommission setze sich die Bundesregierung dafür ein, dass wichtige Entlastungsinstrumente in der Stahlindustrie bestehen bleiben oder verbessert werden. Zudem bekräftigte Scholz Pläne der rot-grünen Bundesregierung, die Netzentgelte zu senken und damit energieintensive Firmen bei den Stromkosten zu entlasten. Allerdings hat Rot-Grün nach dem Scheitern der Ampelkoalition keine Mehrheit mehr im Bundestag. Die erste sogenannte Brombeer-Koalition in Deutschland steht. Nach der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht hat nun auch die SPD in Thüringen den Weg dafür freigemacht. In einer Mitgliederbefragung stimmte eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag. Die Wahl von CDU-Landeschef Vogt zum Ministerpräsidenten soll am Donnerstag folgen. Im Thüringer Parlament verfügen CDU, BSW und SPD über 44 Sitze. Die AfD und die Linke haben zusammen ebenfalls 44. Damit ist Vogt in den ersten beiden Wahlgängen auf mindestens eine Stimme von der Opposition angewiesen. Polizeianwärter im Saarland haben in der Ausbildung keinen Französischunterricht mehr. Nach Angaben des Innenministeriums wurde das Wahlpflichtfach vom Lehrplan gestrichen. Als Grund wurde etwa angegeben, dass die Polizei im täglichen Einsatz schon jetzt Übersetzer-Apps nutze. Außerdem sei das Interesse an Französisch unter den angehenden Polizisten in den letzten drei Jahrgängen nur sehr gering gewesen. Wie das saarländische Innenministerium weiter mitteilte, ist Sprachförderung aber weiterhin im Rahmen der polizeilichen Fortbildung möglich. In St. Wendel hat die sogenannte Stadtpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, die Stadt sicherer und sauberer zu machen. Der St. Wendeler Bürgermeister Claire sagte, der Landkreis sei der sicherste im Saarland. Darauf wolle man sich aber nicht ausruhen. Dabei setze man darauf, bestehende Kooperationen mit der Polizei und der Deutschen Bahn zu vertiefen. Wie die Stadt dem SR weiter mitteilte, besteht die Stadtpolizei St. Wendel aus insgesamt 5 Mitarbeitern der Ortspolizeibehörde. Sie seien im gesamten Gebiet der Kreisstadt im Einsatz, vor allem in der Innenstadt.
SR Info.
Für Teile der Saarwirtschaft war das heute kein schöner Start in die neue Woche. Denn sie werden in den kommenden Monaten wohl einige Probleme kriegen, was die Logistik angeht. Gestern hatte ein mit Schrott beladenes Güterschiff das Tor der Schleuse Müden in Rheinland-Pfalz aus der Verankerung gerissen. Nun ist die Mosel für den Schiffsverkehr gesperrt und wird das wohl auch noch einige Monate bleiben. Das ist ein Problem unter anderem für Dillinger und Saarstahl, die über Mosel und Saar beliefert werden. Wie auch für den Schmierstoffproduzenten Liquimoli Meguin. Der müsste als Ersatz rund 800 Tankwagen einsetzen. Ein Unfall mit erheblichen Folgen also, auch für die Schiffer, die nun absehbar festsitzen. Allein auf der Saar sind 15 Schiffe gestrandet, auch im Dillinger Hafen. Semin Sadeghi war für uns dort.
Man könnte glauben, dass im Dillinger Hafen jetzt alles stillsteht. Aber hier wird ganz normal noch entladen. Kräne tun hier weiterhin ihre Arbeit. Aber man sieht, es liegen ungewöhnlich viele Schiffe an den Anlegern. Insgesamt 8 Schiffe sind hier inzwischen gestrandet. Unter anderem die Laboremus, Latein für Lasst uns arbeiten. Aber genau das kann Stefan Diestel im Moment nicht. Er ist hier gestrandet, hat er mir erzählt. Und das vermutlich für die nächsten 4 Monate.
Erst habe ich das gar nicht begriffen, wie schlimm die Situation ist, weil ich die Bilder dazu nicht gesehen habe. Als ich dann die Bilder gesehen habe, die mir ein Kollege geschickt hat, dann dachte ich schon gleich, ja, also viel schlimmer kann es nicht kommen. Ja, das ist also das Schlimmste, was eintreffen kann, ja.
Auf dem Schiff hat Diestel sich eine gemütliche Wohnung eingerichtet. Aber Monate hier im Hafen wohnen, da könnte er sich Besseres vorstellen. In einer solchen Situation war er noch nie, sagt er.
Nee, so extrem wie jetzt noch nicht. Wir hatten natürlich schon durch Hochwasser oder so 2-3 Wochen mal einen Ausfall. Aber über so lange Zeitraum geplant bis Ende März nächstes Jahr, also knappe 4 Monate, das gab es noch nie.
Er schätzt, dass mehr als 150 Güterschiffe betroffen sind, die sich jetzt eine Anlegestelle suchen müssen. Er ist hier im Dillinger Hafen erstmal gut unter, aber mit Sorge schaut er auf die kommenden Monate.
Wir sprechen hier von mehrere tausend Euro Tageseinnahme, die jetzt über einen längeren Zeitraum fehle. Die Prognose ist, dass bis Ende März gesperrt sein sollte. Da geht es um Millionen, wenn man die gesamte Summe sieht von alle Kollegen. Bei mir war es auch gerade erst ein Werftaufenthalt, der mich viel Geld gekostet hat. Die Rechnungen stehen noch aus. Sollte es eigentlich mit den nächsten paar Ladungen, die ich absorbieren wollte, reingefallen werden. Aber im Moment ist da erstmal Stillstand.
Doppeltes Pech für Kapitän Diestel. Erst am Samstag war er mit einer Ladung Erz aus Mannheim hier zum Hafen gekommen. Wollte morgen Stahlbleche von Dillinger und Saarstahl laden und dann weiter nach Rotterdam. Weil er aber genau jetzt ohne Ladung dasteht, kann er nicht mit einer Entschädigung rechnen. Wie viele seiner Kollegen ist er Unternehmer, also nicht angestellt. Und das bedeutet?
Das ist mein eigenes Schiff. Und da hat man natürlich das unternehmerische Risiko. Man hat in gute Zeiten hat man eben natürlich gute Gewinn, aber in schlechte Zeiten hat man dann eben gar nichts. In dem Fall jetzt hier. Und die schlechte Zeiten, die dauern jetzt eben sehr, sehr lange an, voraussichtlich. Dann nützt der ganze Gewinn, den man vorher vielleicht hatte, auch nichts mehr. Der ist dann aufgebraucht.
Wer Diestel und den anderen den Verdienstausfall bezahlt, ist unklar. Erstmal muss geklärt werden, wer tatsächlich schuld war. Trotzdem will sich Schiffführer Stefan Diestel mit seinen Kollegen zusammentun und von einem Anwalt beraten lassen.
Deswegen versuchen wir eine Sammelklage durchzuführen. Da sind wir dabei, das zu organisieren. Wird wohl am Mittwoch auch eine Veranstaltung hier in Saint-Louis stattfinden mit Geschädigten. Die kommen von Frankreich, von Deutschland, von überall her auf der Mosel. Und dann hoffe ich, dass wir ein paar finden, die dann sagt, ja, wir klagen. Und dann wird diese Woche noch eine Klage eingereicht.
Aber solange bleibt ihm und seiner 4-Mann-Besatzung nichts anderes übrig, als die Laboremus im Hafen liegen zu lassen.
Solange wir abwarten, Tee trinke, ja, das Beste aus der Situation mache und hoffe, dass vielleicht doch mal irgendwie was schneller geht als geplant.
Ja, wir werden es erleben. Semin Sadeghi hat berichtet aus dem Saarhafen in Dillingen. Und die Moselsperrung ist nicht die einzige schlechte Nachricht aus dem Bereich der Logistik. Schon am Wochenende war ja bekannt geworden, dass bei der Bahntochter DB Cargo Stellen abgebaut werden. Und zwar deutlich mehr als geplant. DB Cargo fährt seit Jahren Verluste ein. Die Auftragslage ist schwach. Sarah Sassou hat die Hintergründe der Sparpläne und die Auswirkungen im Saarland für uns recherchiert.
Am Saarbrücker Güterbahnhof rollt ein leerer Güterzug über die Gleise. Auf dem ersten Wagen steht ein Mann in leuchtend orangefarbener Arbeitskleidung. Einer der Mitarbeiter in Saarbrücken, die bei DB Cargo arbeiten. Noch, denn es sollen Stellen abgebaut werden. Die DB Cargo ist hoch verschuldet. Bislang hatte die DB als Mutterunternehmen die Verluste immer ausgeglichen, aber das hat die EU-Kommission nun untersagt. Also soll gespart werden. Das hat die DB dem SR in einem schriftlichen Statement mitgeteilt. Und dazu gehörten auch Stellenanpassungen. 5000 Stellen sollen im gesamten Unternehmen abgebaut werden, das hat das DB Cargo Management am Wochenende bekannt gegeben. Das sind viel mehr als bisher mit Gewerkschaften und Betriebsräten vereinbart. Der für Saarbrücken zuständige Betriebsrat Christian Bonner ist sauer.
Die vielen Fehler der letzten Jahre holen unser Unternehmen jetzt ein, die vielen Fehler, die dort im Management gemacht wurden. Leider Gottes sind diejenigen, die da jetzt was planen sollen, sind die gleichen, die die ganzen letzten Jahre auch die Fehler gemacht haben.
Im Saarland hat sich laut Betriebsrat die Zahl der Mitarbeitenden schon von 600 auf 520 reduziert. Und wie es nun hier weitergeht, ist ungewiss. Das schlägt allen auf die Stimmung.
Ich bin selber seit 30 Jahren dabei. Und so schlimm war die Motivationslage innerhalb der Belegschaft noch nie, weil man nichts Richtiges hört. Es wird nicht richtig kommuniziert, wie es denn weitergeht von den Führungskräften aus. Und das führt auch dann dazu, dass die Leute auch einfach demoralisiert sind und die guten Mitarbeiter verlassen uns.
Im Saarland fährt DB Cargo vor allem Güter aus der Stahl- und Automobilbranche. Die hat im Moment aber selbst Schwierigkeiten. Eine schwache Konjunktur bedeutet eben auch, dass weniger Waren transportiert werden müssen. Auf der anderen Seite könnte der Gütertransport über die Schiene eine wichtige Rolle in der Transformation spielen und beim klimaneutralen Transport. Aber nicht, wenn jetzt wie geplant in den kommenden 5 Jahren viele DB Cargo-Beschäftigte gehen sollen, sagt Christian Bonner. Auch Denise Federspiel von der Gewerkschaft EVG sieht die neuesten Entwicklungen mit Sorge.
Man hat ein eigenes Unternehmen, was also einen riesengroßen Löwenanteil dazu beitragen könnte, um Klimaziele umzusetzen, nämlich indem wir Güter auf die Schiene bringen.
Ein kleiner Trost. Im Gegensatz zu anderen Branchen, in denen Stellenabbau auch meist mit Arbeitslosigkeit einhergeht, sind die Mitarbeitenden von DB Cargo in einer besseren Ausgangslage. Wer nicht ohnehin jetzt in Rente geht oder einfach einen neuen Job gefunden hat, der kann zunächst ohne Verdienstverluste in den sogenannten Jobservice der DB wechseln.
Das ist wie so eine Art konzerninterne Arbeitsvermittlung. Und da wird jetzt natürlich mal geschaut, links und rechts, wo können wir jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Arbeitsplatz als solchen bei Cargo eben nicht mehr haben, wie können wir die aber wieder in Beschäftigung bringen? Zum Beispiel die DB Regio hier im Saarland, die dann direkt gesagt haben, ja, sie suchen sowieso auch Lokführer. Und da gibt es jetzt auch schon einige Lokführer, die von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben und sind jetzt halt gewechselt.
Diese Woche kommen das Management von DB Cargo und die Arbeitnehmerseite noch einmal zusammen. Dann wird darüber verhandelt, wie viele Stellen bis 2029 im Unternehmen wegfallen sollen. Und möglicherweise wird dann schon klarer, welche Auswirkungen die Neuaufstellungen auf DB Cargo im Saarland haben wird.
Stellenabbau auch bei DB Cargo im Saarland, Sarah Sassou hat berichtet. Corona war natürlich für uns alle ein Einschnitt. Junge Menschen haben da prägende Jahre ihres Lebens ganz anders verbracht, als es vermutlich gut gewesen wäre. Und ehrlich gesagt, das Aufwachsen in Zeiten von Social Media stelle ich mir auch nicht als Zuckerschlecken vor. Das Deutsche Jugendinstitut hat heute Ergebnisse seiner Studie Aufwachsen in Deutschland vorgestellt. Und da fangen wir mal mit dem Positiven an. Manuel Mager.
Junge Menschen in Deutschland fühlen sich wieder wohler.
Die aktuelle Studienlage zeigt, dass es um das Wohlbefinden junger Menschen in Deutschland nach den letzten Jahren insgesamt wieder deutlich besser bestellt ist.
Das hat Susanne Kuger vom Deutschen Jugendinstitut festgestellt. Sie ist an der Studie mit dem Titel Aufwachsen in Deutschland – Alltagswelten beteiligt. Seit 2009 werden die Lebensbedingungen junger Menschen und Familien in Deutschland untersucht. Das Corona-Tief scheint mittlerweile überwunden.
Gerade das subjektive Wohlbefinden hat sich seit den Pandemiejahren deutlich erholt und kann als insgesamt positiv zusammengefasst werden.
Gleichzeitig gibt es aber eine große Gruppe junger Menschen, die mit besonderen Herausforderungen wie Diskriminierung oder Cybermobbing umgehen müssen.
Immerhin 5% der jungen Menschen von 12 bis 21 Jahren berichten uns, dass sie mindestens 1 bis 2 Mal die Woche über das Smartphone bzw. Handy oder im Internet bedroht oder beleidigt wurden. Und etwa 3% berichten, dass ebenso häufig, also 1 bis 2 Mal pro Woche mindestens, peinliche Fotos oder Bilder von ihnen gegen ihren Willen geteilt wurden.
Insgesamt ist der Anteil junger Menschen, die in ihrem Alltag negative Erfahrungen gemacht haben, bemerkenswert hoch. Bundesfamilienministerin Lisa Paus erklärt, die Studie liefere Befunde, auf die man reagieren müsse.
Diskriminierung von jungen Menschen ist weit verbreitet. Fast 70% der Befragten zwischen 12 und 32 Jahren haben bereits selbst Diskriminierung erlebt. Und mich besorgt, dass eben darunter auch häufig rassistische Diskriminierungen sind.
Die Grünen-Politikerin fordert von den zuständigen Ländern Antidiskriminierungsgesetze auch für Schulen. Paus gibt sich selbstkritisch.
Junge Menschen benötigen hier aus meiner Sicht stärkeren rechtlichen Schutz. In dieser Legislaturperiode haben wir das noch nicht in ausreichendem Maß erreicht. Ich finde, Bund und Länder müssen gleichermaßen daran arbeiten, den rechtlichen Schutz zu verbessern, damit junge Menschen endlich gleichberechtigt sind.
Trotz der insgesamt positiven Entwicklung zeigt die Studie auch, dass junge Menschen das Vertrauen in die Bundesregierung verloren haben. Deutlich mehr stimmen autoritären Positionen zu.
Manuel Mager hat berichtet aus Berlin. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht kann es hier und da regnen oder nieseln. Meistens bleibt es aber trocken. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen 4 und 1 Grad. Morgen am Dienstag und auch am Mittwoch ist es weitgehend bedeckt oder trüb. Und es kann ganz vereinzelt Sprühregen geben. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. Am Donnerstag sind die Chancen auf Sonnenschein dann wieder etwas größer. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch diese Ausgabe natürlich als Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.